Heikigan Roku Nummer 94. Das Shurangama Sutra und nicht sehend. Engos Einführung. Hinsichtlich dessen, was vor dem Wort kommt, ist kein einziger Satz weitergegeben worden. Auch nicht von den 1000 Heiligen. Ein Faden behält seine Durchgängigkeit vor euren Augen durch zahllose Zeitalter. Vollkommen rein, vollkommen nackt ist der weiße Ochse unter dem blauen Himmel. Der goldhaarige Löwe steht mit geöffneten Augen und abstehenden Ohren. Lass den Löwen eine Zeit lang beiseite und sag mir, was ist der weiße Ochse unter dem blauen Himmel? Der Fall. Im Shurangama Sutra sagt der Buddha, im Zustand des Nichtsehens, warum siehst du nicht das Nichtsehende? Wenn du das Nichtsehende siehst, ist es nicht mehr nichtsehend. Wenn du das Nichtsehende nicht siehst, ist es kein Objekt. Warum ist es nicht du selbst? Setchos Vers. Vollständig die Gestalt des Elefanten. Komplett das Bild des Ochsen. Gesehen zu haben, ist ein Fehler der Augen. Die Weisesten haben im Dunkeln herumgesucht. Willst du den goldköpfigen Buddha sehen? Durch unzählige Alter ist nie jemand auch nur halb dahin gekommen. Setzt euch bitte bequem hin, wenn ihr wollt. Das Shurangama Sutra ist ein Mahayana Sutra, gerade nachgelesen, ist nur noch Chinesisch vorhanden, das heißt, das Sanskrit-Original, was es wahrscheinlich gibt, ist nicht mehr existent. So ist es einigen Sutras gegangen, dass sie nur noch in Übersetzung existieren, auch Chinesisch oder Tibetisch. Und dieses Sutra insbesondere im Zen, sehr beliebt, soweit denn Sutras im Zen überhaupt beliebt sind. wenn wir unsere Form von Zen-Übung und unsere Form von Zen-Studium machen, werden wir mit Sutras eigentlich nicht konfrontiert. Dann haben wir das Hanya Shingyo zugegeben, das ist ein Sutra. Das ist aber eine ultra kondensierte Form des Sutras. Da gibt es das Sanskrit-Original noch. Das ist ungefähr 10-mal so lang wie das, was wir rezitieren. Und was im Hanya Shingyo drinsteht, ist eine komprimierte Fassung. Geeignet dazu, jeden Tag rezitiert zu werden, viele Male. Das Shurangama Sutra beschäftigt sich eigentlich mit der Frage, wie kann ich von meiner Wahrnehmung, dass ich als ich existiere, freikommen. Wie kann ich mich davon befreien? Das als Thema ist nicht neu, natürlich. Das hat schon Shakyamuni Buddha in den Pali Sutras angeschnitten. Also er hat gesagt, Ursache des Leidens ist letztendlich zu einem großen Teil meine Ich-Verhaftung, mein Ich-Bezug. Und er hat gesagt, das ist insofern problematisch, als ich die ganze Zeit versuche, etwas zu stabilisieren, was gar nicht existiert. Manchmal reden wir so, als ging es darum, dass wir ein Ich loswerden müssten. Oder wir tun sogar so und reden so darüber, als wäre das Ich ein Wesen. Mache ich auch oft. Sage, das ist das Ego, was dahinter steckt. Ist die Absicht des Egos, euch Müdigkeit zu geben, um euch von der Übung hier abzuhalten, weil das Ego nicht sterben will. Also, manchmal benutzen wir das so, aber in Wirklichkeit trifft das nicht wirklich das, worum es geht aus buddhistischer Sicht. Es geht nicht darum, das Ego loszuwerden. Denn wenn ich versuche, das Ego loszuwerden, bin ich in einem Modell, wo ich sage, das Ego existiert schon. Ich muss es halt loswerden. Das heißt, wenn ich sage, ich muss mich von meinem Ego befreien, ist das letztendlich eine Sichtweise, die dem Ego Wirklichkeit zuschreibt. Das Ich gibt es wirklich und ich muss es loswerden. Also auch wenn wir manchmal dieses Modell in unserer Sprache verwenden, ist es irreführend. Was der Buddha eigentlich meinte ist, das Ego existiert nicht. Das, was ihr Ich nennt, existiert nicht. Das heißt also nicht, dass da etwas zerstört werden muss, sondern dass etwas erkannt werden muss, dass eine Täuschung behoben werden muss. Der Buddha des Pali-Kanon hat das so begründet. Er hat gesagt, suche dieses Ich, zeige es mir. Und er hat gesagt, so wie ihr mir über euer Ich erzählt, das ist so ungefähr, als wenn ein Ehemann sagt, ich bin mit der schönsten Frau des Landes verheiratet. Ich weiß aber nicht, wo sie genau wohnt. Ich weiß nicht genau, wie groß sie ist. Ich weiß nicht genau, wie alt sie ist. Ich weiß auch nicht genau, wie sie aussieht. Ich weiß eigentlich gar nichts über sie. Immer wenn der Buddha gefragt hat, was ist denn dieses Ich, von dem ihr redet, hat er eigentlich keine Antwort gekriegt. Die Brahmanen, mit denen er diskutiert hat, konnten ihm dieses Ich nicht zeigen. Sie haben behauptet, dass es da ist, aber sie konnten in keiner Weise dieses Ich aufzeigen. Das war die Argumentation des Buddha im Pali-Kanon. Das Shubhangama-Sutra ist ein paar Jahrhunderte später, wahrscheinlich so um 600 entstanden, also eher schon 1000 Jahre später. Und analysiert die Frage nach dem Ich tiefergehend. Und zwar geht es davon aus, dass es unsere Sichtweise der Welt hinterfragt. Damit fängt es an. Ich sehe diese Tasse. Ich bin das Subjekt, der Erfahrende, der Seher. Da ist die Tasse, das Objekt. Und es gibt noch den Vorgang des Sehens. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann entsteht Bewusstsein von dieser Tasse. Das ist unser übliches Modell. Subjekt, Prädikat, Objekt. Ich sehe Tasse, worauf unsere ganze Sprache aufgebaut ist. Das ist in unsere DNA, würde man heute sagen, weil ich altmodisch bin, würde ich DNS sagen, weil DNS das deutsche Wort ist. Diese Sichtweise steckt in der Struktur unserer Sprache so tief drin, dass wir kaum an ihr vorbeidenken können. Was sind die Implikationen dieser Sichtweise? Die Implikation ist vor allem, wir glauben, diese drei Dinge, die ich genannt habe, Sehender oder Sehende, Wahrnehmungsakt, Sinnestätigkeit und Objekt existieren für sich allein, haben eine absolute Wirklichkeit. Das heißt also, schließe ich die Augen, sehe ich die Tasse nicht mehr. Denn durch das Schließen der Augen habe ich die Sehwahrnehmung unterbrochen. Für uns, in unserem normalen Denken, ist es aber sonnenklar, dass deswegen die Tasse nicht verschwindet. Natürlich ist die Tasse noch da. Die Tasse existiert unabhängig von dem, der sieht, und unabhängig vom Sehen, sagen wir, denken wir, sagt unsere Sprache, ist in uns einprogrammiert. Zutiefst sicher. Jedes Mal, wenn wir mit der Welt interagieren, tun wir das auch mit so einem geistigen Modell. Ich nehme den Stock. Ich lege Stock ab. Subjekt, Prädikat, Objekt. Und Subjekt und Objekt sind in diesem Modell vollkommen voneinander unabhängig und haben eine eigenständige Existenz. Insofern ist diese Sicht, die Grundlage für unsere objektive Wirklichkeit. Und diese objektive Wirklichkeit, die wir als Außenwelt wahrnehmen, ist für uns total wichtig, um unsere Ich-Vorstellung zu stabilisieren. Nur im Gegenüber zu einer Wirklichkeit, zu einer Außenwelt, können wir definieren, wer wir selbst sind. Ich bin alles das, was nicht Außenwelt ist. Alles, was außerhalb von mir ist, ist Außenwelt. Das ist die Konstruktion, die unsere Selbstwahrnehmung stabilisiert. Und das Shurangama Sutra versucht jetzt, eine andere Sicht darauf zu finden oder uns zu zeigen, wie wir das überwinden können. Im Zustand des Nichtsehens, warum siehst du nicht das Nichtsehende? Also, solange wir in dem normalen Modell sind, ich sehe Tasse, ist alles klar. Hier bin ich, das ist der Wahrnehmungsvorgang, das ist die Tasse, Objekt. Wenn ich aber jetzt die Tasse nicht sehe, dann hat mein Sehen kein Objekt mehr. Es bezieht sich nicht mehr auf etwas anderes. Das heißt, mein Sehen verwandelt sich in ein Nichtsehen. Aber wenn ich daran glaube, dass ich als Subjekt die ganze Zeit durchgehend existiere, unabhängig davon, ob ich die Augen öffne oder nicht, dann stellt sich die Frage, wenn ich nicht sehend bin, wenn kein äußeres Objekt da ist, warum kann ich dann dasjenige, was sieht, nicht sehen? Die Wurzel meiner Erkenntnis ist meine Subjektivität. Im modernen wissenschaftlichen Weltbild ist das nicht im ganz modernen, aber im Mittelalten ist das eigentlich eine Beschimpfung, zu sagen, etwas ist subjektiv. Objektiv ist aufgrund unserer naturwissenschaftlichen Weltbetrachtung, objektiv ist wahr. Wiederholbar, unabhängig von den Umständen. Subjektiv ist böse. Subjektiv ist immer nur der relative Sichtpunkt eines bestimmten Betrachters und kann immer verfälscht sein durch irgendwelche Umstände. Objektiv ist das, was wirklich ist. Subjektiv ist der Täuschung unterworfen, Verwirrungen, Irrtümern und so weiter. Tatsächlich ist es aber so, wenn ich zu Wissen kommen will, in irgendeiner Form, geht das nur über jemand, der erkennt, die erkennt, der oder die sieht, also über das Subjekt. Anders geht es nicht. Wenn ich in dem Modell bleibe, damit so etwas wie Erkenntnis geschehen kann, ich sehe Tasse. Der ganze Raum könnte hier mit Tassen vollstehen, denn kein Ich da ist, was die Tasse wahrnimmt, entsteht keine Erkenntnis. Also ist das Subjekt, das Sehen, das Sehende, der Sehende, die Sehende, das Zentrum der Erkenntnis letztlich. Also, wir lassen die Welt der Objekte mal beiseite. Schauen nirgendwo hin und versuchen auf uns selbst zu schauen. In dem Moment, wo wir den Fokus unserer Aufmerksamkeit von den Objekten wegschieben, verschwinden die Objekte. Aber was mir nicht gelingt, ist dieses Sehen selbst zu einem Objekt zu machen. Ich kann es nicht sehen. Mein Sehen kann ich nicht sehen. Klassischerweise wird immer gesagt, das Auge kann sich selbst nicht sehen. Das war offensichtlich vor Erfindung der Spiegel. Aber letztendlich ist das schon so, dass auch das Spiegelbild mir immer etwas anderes wiedergibt als das Sehen selbst. Denn auch ein Spiegel gibt mir ein Außenbild meines Auges, aber kein Bild meines Sehens selbst. Warum sehe ich nicht das Nichtsehende? Wenn das Nichtsehende tatsächlich so existiert, unabhängig, dann müsste ich in der Lage sein, wenn ich nicht mehr in die Außenwelt gucke, wenn ich nicht mehr irgendwelche Objekte angucke, wenn ich die Tasse nicht mehr angucke, dann müsste ich in der Lage sein, mich selbst, den Sehenden, wahrzunehmen. Das kann ich versuchen, aber es funktioniert nicht so, wie es mit der Tasse funktioniert. Die Tasse sehen, kein Problem. Der Versuch, mich selbst als Sehenden wahrzunehmen, scheitert. Wie kommt das? Wenn es so wäre, dass das Sehende von der gleichen Natur ist wie die Objekte, dann sollte das kein Problem sein. Aber es ist nicht so. Tatsächlich ist es so, wenn ich da irgendetwas sehe, können wir alle, wunderbare Fähigkeit, wir können uns selbst reflektieren. Wir können auch darüber nachdenken, was wir erlebt haben. Wir können Sinneseindrücke, die wir gehabt haben, in unserem Geist wieder abspielen. Das heißt, wir können unseren Geist auf die Tätigkeit des Geistes selbst richten. Aber in dem Moment, wo wir das tun, betrachten wir wieder ein Objekt, nämlich eine vergangene Erfahrung. Wenn du das Nichtsehende siehst, ist es nicht mehr nicht sehend. Wenn da etwas erscheint, wenn ich etwas sehen kann, dann ist offensichtlich dieses Nichtsehen nicht mehr da. Wenn du das Nichtsehende nicht siehst, ist es kein Objekt. Wenn es kein Objekt ist, existiert es. Warum ist es nicht du selbst? Das sind jetzt erstmal logische, spekulative Operationen, die man durchführen könnte. Was wäre, wenn? Und insofern sind sie begrenzt. Sie zeigen uns einfach mal eine andere Sichtweise, wie es sein könnte, wie die Funktion unseres Geistes sein könnte. Und wir können daran entlang spekulieren, was wäre dann, eigentlich im Zen streng verboten, was wäre dann Spiele. Aber wir machen es jetzt trotzdem mal. Also, wenn wir sagen, das zugrunde liegende Bild von Subjekt, Prädikat, Objekt, das uns erklärt, wie die Welt funktioniert, zu 100%, ist falsch und ist willkürlich, dann hat das einige Konsequenzen. Eine Konsequenz ist zum Beispiel, wenn ich das Auge schließe, verschwindet die Tasse. Das heißt ja nicht, ich kann sie in dem Moment nur nicht sehen. Sie ist dann wirklich nicht mehr da. Das ist für uns schwer zu akzeptieren, weil wir wissen oder glauben zu wissen, sobald sich das Auge wieder öffnet, ist die Tasse wieder da. Also war sie wohl die ganze Zeit da. Außerdem denken wir, wenn ich jetzt mein Auge zumache, verschwindet die Tasse ja nicht für euch. Also ist die Tasse ja doch noch da. Aber ihr seid auch alle in meinem Geist. Wenn ich die Augen zumache, seid ihr auch alle weg. Bei dieser Spekulation geht es nicht darum, was physikalische Wirklichkeit ist, wie die Außenwelt tatsächlich aussieht. Denn das ist für die Lehre des Buddha ziemlich irrelevant. Es ist gar nicht von Interesse. Der Buddha hat nicht versucht, die physikalische Welt zu erklären. Der Buddha hat nicht versucht, Naturwissenschaft in unserem heutigen Sinn zu treiben. Das wird oft in seine Lehre reininterpretiert, weil Buddhismus von der Struktur her noch etwas mehr Ähnlichkeit mit Wissenschaft hat als viele andere Religionen. Aber das war nicht das Anliegen des Buddha. Das Anliegen des Buddha war die Befreiung vom Leiden. Das war sein Anliegen. Ob die Welt außerhalb von mir existiert oder nicht, physisch, das hätte ihn wirklich überhaupt nicht interessiert. Was ihn interessiert ist, existiert mein Leiden oder existiert mein Leiden nicht. Und diesbezüglich, das ist der Anfang seiner Lehre, war sehr klar, mein Leiden existiert. Natürlich existiert mein Leiden. Und das ist der Inhalt der ersten edlen Wahrheit, dass das Leiden existiert. Wenn ich die edle Wahrheit vom Leiden nicht akzeptiere, dann kann ich hierher kommen, ich kann hier sitzen und vielleicht wird mein Geist ein bisschen ruhiger. Aber es hat eigentlich nichts damit zu tun, was der Buddha gelehrt hat, was er lehren wollte. Meditation als Mittel, den Geist zu beruhigen, hat vielleicht eine therapeutische Wirkung, aber befreit nicht. Der Buddha wollte Befreiung. Wenn ich also erkenne, dass ich leide, muss ich mir klar machen, was die Ursache dafür ist. Zweite edle Wahrheit. Es gibt eine Ursache. Das ist gar nicht unbedingt gegeben. Das nehmen wir immer so an. Das gehört auch ein bisschen zu unserer Programmierung, dass wir sagen, für alles muss es eine Ursache geben. Das ist ein Programm, ziemlich erfolgreich ist, evolutionär, weil es einfach hilfreich ist, bei allen möglichen Dingen Ursachen zu finden. Hartmut hustet, und er war vorgestern mit jemand anders zusammen, der hustete, und die Ursache dafür ist, er hat sich da angesteckt. Das heißt, wir machen irgendwelche Beobachtungen und verbinden diese Beobachtungen Und wir finden Ursachen. Hartmut ist krank, weil er sich angesteckt hat. Das ist hilfreich in der freien Wildbahn. Denn wenn ich diese Ursache-Wirkungskette gefunden habe, kann ich sie fortsetzen. Wenn ich Hartmut zu nahe komme, werde ich krank. Also ist es nützlich, so eine Ursache zu finden. Also hilfreich, Überlebensstrategie. Aber wir glauben so fest an diese Ursachen, dass wir Ursachen auch dann suchen, wenn keine da sind. Deswegen kommen wir nicht damit klar, wenn Leute, die sich total nett verhalten haben, ihr ganzes Leben lang gesund gelebt haben, wenn die auf einmal sterben. Wenn jemand, der ungesund gelebt hat, Krebs kriegt, naja, klar, kriegt er halt Krebs. Aber jemand, der sein ganzes Leben gejoggt ist, nie geraucht hat, immer gesund ernährt hat, viel meditiert hat, wenn der jetzt Krebs kriegt, dann müssen wir eine Ursache finden. Irgendwo muss es eine Ursache geben. Und wenn wir keine finden, dann konstruieren wir uns eine. Trotzdem, es ist hilfreich für uns, dieses Ursache-Wirkungsmodell zu benutzen. Zum Beispiel bei der Frage, warum geht es mir schlecht? Warum geht es mir schlecht heute? Kennt man? Mit dem falschen Bein aufgestanden oder so. Und irgendwie geht es mir schlecht, der ganze Tag ist irgendwie scheiße. Und dann hänge ich erstmal in diesem Leiden drin. Und weiß gar nicht so recht, warum geht es mir schlecht. Und das gibt uns ein Gefühl der Hilflosigkeit. Ich muss überhaupt nicht beeinflussen, mein Leiden. Das ist nicht gut. Wenn wir jemanden finden, der schuld ist, dann geben wir dem gerne die Rolle der Ursache. Und dann geht es uns schon ein bisschen besser. Also, mir geht es nicht einfach so schlecht, sondern mir geht es deswegen schlecht, weil der Tiki uns heute eine halbe Stunde zu früh geweckt hat, zu wenig Schlaf gekriegt. Daran liegt es. Tiki ist schuld. Das gibt mir schon etwas mehr Sicherheit. Dann kann ich schon ein bisschen damit umgehen. Deswegen machen wir das so gerne, dass wir einen Schuldigen suchen. Weil wir es nicht ertragen, grundlos zu leiden. Das Problem dabei ist, es funktioniert natürlich nicht. Wenn wir das irgendwann mal mitkriegen, was wir da so machen, wir dauernd irgendjemand anderen die Schuld daran geben, wie es uns geht, dann wird für uns immer klarer, dass das irgendwie nicht stimmt. Ich habe mich ja selbst hier in diese Situation reinbegeben. Alles, was hier auf dem Session passiert, war unangenehm, was ich nicht haben will, was anders laufen sollte, was mich nervt. Das habe ich in Kauf genommen in dem Moment, als ich hier hingekommen bin. Also, nicht jemand anders ist schuld, ich selbst bin schuld. Schuld in dem Sinne, nicht wie wir das christlich gerne haben, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, sondern ich habe es verursacht. Ich habe es verursacht, ist sehr befreiend. Einfach deswegen, weil es mich sofort aus meiner Opferrolle rausreißt. Ich bin nicht mehr ein Opfer, das durch irgendwelche Machenschaften anderer Leute unglücklich wird, sondern ich selbst habe die Voraussetzungen dafür geschaffen. Diese Voraussetzungen, sagt der Buddha, sind in meinem Geist. Finde die Voraussetzungen, vermeide diese Voraussetzung zu schaffen und du beendest das Leiden. Wie kann ich das jetzt anwenden, diese komplizierte Spekulation. Wenn ich nicht sehe, warum sehe ich nicht das Nichtsehende? Wenn ich das Nichtsehende sehe, ist es nicht mehr nichtsehend. Wenn das Nichtsehende nicht siehst, ist es kein Objekt. Wenn ich darüber nachdenken, das kann gar nicht schaden, mal über sowas nachzudenken. Aber unser intellektuelles Verständnis führt nur zu einem bestimmten Grad Erkenntnis. Woran liegt das? Das liegt zu einem großen Teil daran, dass unser intellektuelles Verständnis die gleichen Werkzeuge benutzt wie unsere normalen Modelle. Das heißt, wenn ich versuche, mir sowas zu nehmen, so einen Satz oder so eine kurze Diskussion und versuche, sie zu verstehen, passiert wieder das Gleiche. Ich will das verstehen. Und es ist ein etwas anderes Ich, aber es ist wieder Vorstellung, auf der einen Seite bin ich, auf der anderen Seite ist ein philosophisches Problem und dazwischen ist der Akt des Erkennens. Das heißt, statt mich so zu befreien, habe ich nur ein weiteres Problem auf mich geladen. Im Zen geht es immer darum, dahin zu kommen, Sachen wegzulassen, Probleme loszuwerden. Und der Weg dahin führt in Koans darüber, dass ich euch mit weiteren Problemen bewerfe, damit ihr lernt, euch damit abzuschleppen und zu spüren, wie scheiße sich das anfühlt. So funktioniert Koan-Ausbildung letztendlich. Ihr kriegt Probleme, ihr geht so damit um, wie mit Objekten. Und solange ihr das tut, solange ihr auf ein Problem von außen schaut, auf ein Koan, solange ihr sagt, ich löse Koan, so lange hängt ihr in einem Problem. Und der Weg daraus ist letztendlich bei allen Koans und auch bei allem, was wir hier machen, diese Sichtweise Subjekt, Prädikat, Objekt zu verlassen. Diese Trennung zwischen euch als Erlebendem, Erlebender und dem Erlebten aufzuheben. Das heißt, alles das, was mir bestätigt, dass ich existiere, aufzugeben. Die Tätigkeiten aufzugeben, die mir das die ganze Zeit bestätigen. Das ist der Grund, warum wir hier nicht reden auf Session. Sobald du den Mund aufmachst, benutzt du diese Subjekt-Prädikat-Objekt-Struktur. Auch wenn ich hier einen Vortrag halte, muss ich das die ganze Zeit tun. Für euch, für die Übung, könnt ihr einfach etwas versuchen. Wenn ihr feststellt, dass ihr in diesem geistigen Modell unterwegs seid, zum Beispiel, ich bin abgelenkt von meinen Gedanken an XYZ, ich möchte gerne etwas Tee, ich möchte mehr Schlaf, zu versuchen, was hier steht, das Nichtsehende zu erkennen. Das heißt, ihr versucht, das, was ihr als Objekt seht, wegzulassen und eure Aufmerksamkeit auf das zu richten, was erkennt. was sieht, was will, was erlebt, was sich ärgert. Und rauszufinden, was das ist. Je besser ihr das könnt, je häufiger ihr das macht, desto mehr verschwindet diese Vorstellung von einer abgetrennten, stabilen Innen- und Außenwelt. Zeitweise nur, aber es gibt euch die Möglichkeit, euch aus dieser Rückkopplung des Subjekt-Prädikat-Objekt-Denkens kurz zu befreien. Und ihr könnt das beliebig vertiefen und ihr könnt es während eines Sessions die ganze Zeit tun. Jedes Mal, wenn ihr das bei euch feststellt, dass irgendein Subjekt-Prädikat-Objekt-Konstrukt in eurem Geist ist, könnt ihr einfach Prädikat-Objekt weglassen und schauen, was ist mit dem Subjekt, was ist mit mir, was ist der Wünschende, wer ist der Ärgernde, wo ist der Sehende, was ist da, was ist der Wahrnehmende oder die Wahrnehmende, was ist da. Vielen Dank.